Aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26 bis 31. Dann sagte Gott: Jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach: Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Ihr dürft die Früchte aller Pflanzen und Bäume essen. Den Vögeln und Landtieren gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Ich setze fort, Kapitel 2, Vers 24. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind, mit Leib und Seele.
Ja, jetzt bin ich da. Also, einen guten Morgen von uns beiden gleich. Wir sind wieder gerne hier. Das Thema für heute Morgen hätte ich mir nicht ausgesucht. Aber immerhin, weil ja die Sprüche Salomos den ganzen Lebensbereich oder das ganze Leben in seinen Bereichen aufgreift. Und ist noch irgendwas? Nee, das ist. Es war ein Nebengeräusch. Jetzt. Schön, und ich sehe Sie alle klar. Ja, stabile Ehen bauen. Nun, als Christoph gefragt hat, meinte er, das könntet ihr doch beide übernehmen. Im Seniorenkreis habt ihr die Themen auch immer miteinander verknüpft und zusammen referiert. Na, Anneliese hat sich schwer getan. Zuerst hat sie Nein gesagt. Aber nachdem wir darüber gesprochen haben, meint sie, das könnte ja sein. Und schließlich ist das Ja gekommen, als wir uns vorbereitet hatten. Dann hat sie schließlich gesagt, jetzt freue ich mich darauf. Nun ja, immerhin, wir zwei sind fast 54 Jahre miteinander glücklich verheiratet. Da fragte mich eines Tages ein junger Mann im Gespräch, sagen Sie mal, wie hält man denn das aus, viele Jahrzehnte so zusammen zu leben? Naja, er hat die Umwelt betrachtet und wie viele Ehen werden denn geschieden oder wie viele halten durch? Also ich habe ihm gesagt, du, eigentlich ist das ganz einfach. Man braucht sich nur von Herzen zu lieben und dabei zu bleiben.
Schön, Sie alle zu sehen. Ich sage auch nochmal einen guten Morgen. Ja, ich darf zuerst den vorgegebenen Text lesen. Es ist kein normaler Predigttext, muss ich vorher sagen. Aber ich habe gedacht, es ist ein ganz, ganz wichtiger Text. Ich lese aus Sprüche 5, die Verse 15 bis 21. Freu dich doch an deiner eigenen Frau. Ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Willst du sie verlieren, weil du dich mit einer anderen einlässt? Dir allein soll ihre Liebe gehören. Mit keinem anderen sollst du sie teilen. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Mein Sohn, willst du dich wirklich mit einer anderen vergnügen und mit einer fremden Frau schlafen? Der Herr sieht genau, was du tust und nichts bleibt ihm verborgen.
Ich schiebe noch etwas vorher ein. Ich ziehe das deshalb ein bisschen runter, weil meine Frau nicht ganz so hoch kommt. Und dann sieht man nur dieses Ding und nicht das Gesicht. Und das finde ich nicht so schön. Nicht? Ich hätte bald gesagt, dafür ist sie zu schön. Es geht also heute Morgen um die Ehe vorrangig. Und dann ist mein Gedanken natürlich zu denen rübergegangen. Was sollen denn heute Morgen die nicht verheirateten oder vielleicht schon wieder Verwitweten heute Morgen hier, dass sie denken, wäre ich doch zu Hause geblieben oder da war ich nicht zuzuhören. Paulus ist ja auch nicht verheiratet gewesen. Und Paulus hat zu diesem Thema sich sehr deutlich geäußert, kommen wir später auch noch drauf. Und er zeigt, wie ein Leben ohne Ehepartner sehr wohl ein erfülltes und glückliches Leben sein kann. Wir haben in unserem Bekanntenkreis manche, die leben als Single und sind sehr glücklich und für andere zum Segen geworden. Christus will auch das Leben ohne Partner wirklich ausfüllen. Und das muss nicht mehr als Defizit empfunden werden. Das war mir wichtig, am Anfang einmal zu sagen. Also, im Sprüche 5 hieß es also, erfreu dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Bewundere ihre Schönheit. Also gut, dann würde ich sagen, schön, hier ist die knackige Frau aus meiner Jugendzeit.
Halt! Da muss ich jetzt aber was einschieben. Also knackig, ja, aber anders knackig. Denn gestern gerade hat es wieder so stark geknackt, dass ich heute noch etwas davon spüre.
Ja, aber im Text hieß es doch auch, bewundere ihre Anmut. Und da würde ich sagen, die ist geblieben. Da knackst es auch nicht. Gut, das war eine kleine Einlage. Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild. Darüber könnten wir lange nachdenken, aber dazu reicht die Zeit heute Morgen nicht. Er schuf sie als Mann und als Frau und stellte sie als Eheleute zusammen. Und damit hatte er ihr großes Lebensglück im Sinn. Was ist eigentlich Ehe? Eine kurze, prägnante Formulierung sagt, Ehe ist eine Gemeinschaft von einem Mann und einer Frau in allen Lebensbereichen, ein Leben lang. Nochmal. Ehe ist eine Gemeinschaft von einem Mann und einer Frau in allen seinen Lebensbereichen, ein Leben lang. So hatte sich Gott das gedacht. Das ganze Leben miteinander teilen ist eine Herausforderung, ja, aber es ist ein Geschenk immer wieder zugleich. Stabile Ehen bauen, vielleicht hätte ich eher formuliert, gute Ehen besser machen, liegt etwa auf der gleichen Ehe, auf der gleichen Ebene. Es gibt viele Veröffentlichungen zu diesem Thema. Auch im christlichen Bereich ist manches sehr hilfreich heute da und man sollte sich Zeit dafür nehmen, sich in die Fragen der Ehegestaltung auch mit einzubinden und sich auf sich wirken zu lassen. Leider haben allerdings die meisten Zeitschriften unserer Zeit, die säkularen, die gesamte Filmindustrie eher der Auflösung der Ehe Vorschub geleistet. Übrigens, die Vorbereitung von uns beiden war für uns durchaus auch ein kleines Stückchen Ehekurs, so zu reflektieren. Es gibt so viele Aspekte, wir können gar nicht auf alle eingehen, aber einige haben wir ausgewählt.
Frau Frage ist also, wie können wir stabile Ehen bauen und wie bleiben sie stabil? Denn nicht der Anfang ist wichtig, gut, der ist auch wichtig, aber dann der Fortbestand der Ehe. Die Schmetterlinge im Bauch, die vergehen. Der erste Liebesrausch ist dahin und der Alltag macht sich breit. Wie können wir die Liebe in unserer Ehe erhalten? Wisst ihr, ich sage jetzt einfach mal du, ja, das ist mir dann geläufiger. Es sind nicht die großen Liebesbeteuerungen. Es sind nicht großartige Geschenke. Es ist auch nicht der Blumenstrauß, der vielleicht jeden Tag auf den Tisch gestellt wird. Blumenstrauß ab und zu ist zwar was Schönes. Es sind die Kleinigkeiten, die das Eheleben am Leben halten. Die Kleinigkeiten. Und es gibt tagtäglich viele Gelegenheiten, um den Partner spüren zu lassen, du bist mir wichtig. Zum Beispiel, einer von beiden verlässt das Haus, der andere verabschiedet ihn mit einer festen Umarmung oder einem Kuss. Einer kommt später nach Hause als erwartet. Der andere empfängt ihn nicht gleich mit Vorwürfen. Wo bleibst du? Mein Essen wird kalt und ich habe so gewartet und was weiß ich, was man alles dem Partner an den Kopf werfen kann. Nein, man fragt ihn höchstens, du, was hat dich denn aufgehalten, dass du so spät kommst? Es sind diese kleinen Momente im Alltag, die zeigen, ob man den anderen ignoriert, sich über ihn ärgert oder durch eine positive Zugewandtheit und Freundlichkeit ihm zeigt, ich liebe dich. Wenn ich das jetzt so sage, dann denkt nicht, bei uns klappt das alles hundertprozentig. Klappt auch nicht immer. Aber es ist bewusst, dass es die Ausrichtung bleibt, dass ich mir das immer wieder auch bewusst mache. Wir wollen das Thema in drei Schritten angehen. Wie mein Mann schon gesagt hat, ich hätte fast gesagt, es gibt einen Wust von Themen, die man hätte heute Morgen hier behandeln können. Und wir haben immer wieder gestrichen beim Vorbereiten. Sonst würden wir heute Mittag noch hier sitzen. 3x Z heißen die Stichworte. Dann kann man das nämlich besser behalten. 3x Z. Zeit, Zuwendung, Zärtlichkeit. Sind uns alles bekannte Begriffe. Und dazu versuchen wir, einige Impulse weiterzugeben. Zeit. Frage. Wie viel Zeit nehmen wir uns für Dinge, die wir gerne tun? Ja, überlegen. Was uns etwas wert ist, dafür nehmen wir uns Zeit. Stimmt doch. Können Sie sich noch erinnern, wie das war, als Sie anfangs so richtig verliebt waren? Dann hat man immer den Zeitpunkt gesucht, wann kommt er und wann kann ich ihn sehen. Als diese Liebe dann noch von dem Partner erwidert wurde, war das wunderschön. Und sie haben sich sicherlich auch so sehr darauf gefreut, wenn sie sich treffen konnten. Man nahm sich einfach Zeit für diese Treffen, weil diese Treffen Priorität hatte. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich die Jugendstunde herbeisehnte, die mein damaliger Freund leitete. Unsere private Zeit war recht eng bemessen. Und umso schöner waren die Stunden, die wir dann gemeinsam verbringen konnten. Nach der Studienzeit in Ebersbach ging Christian als Pastor nach Goslar. Ich war meist durch den Bibellesebund zu Freizeiten und Kinderwochen unterwegs. Da mussten wir dann als Verlobte unsere Treffen gut planen. Und auch da kann ich mich noch gut erinnern, wie mein Herz klopfte, wenn endlich der Zug in den Bahnhof von Goslar einfuhr und 2 bis 3 Tage auf uns warteten, die wir zusammen verbringen konnten. Schön. Also in der Anfangszeit fällt es meist nicht schwer, Zeit füreinander zu haben. Und dann kommen die Kinder, so wie bei dem Herrn Weber hier. Nicht wahr, Herr Weber? Wie sind denn die Nächte? Wo ist er denn? Alles gut, okay? Ja. Und die Kinder nehmen uns total in Beschlag. Ja, der ganze Alltag, alles wird auf den Kopf gestellt. Ganz viel dreht sich um ihre Bedürfnisse. Und die Kinder fragen ja nicht, hast du hier Zeit für mich? Die schreien einfach, ja, dann fordern sie. Sodass das Eheleben, gerade wenn Kinder kommen, da sind, auch wenn sie dann etwas älter sind, das Eheleben kann leicht an Stellenwert verlieren, meine Lieben. Und wenn eine Ehe dann später nur noch durch Kinder verbunden ist und die Kinder aus dem Hause sind, dann ist die Ehe oftmals gefährdet. Man hat sich ja nichts mehr zu sagen. Es geht ja nicht mehr um die Kinder. Eine erfahrene Mutter, die 6 Kinder hatte, sagte mir einmal, Anneliese, denk daran, die Kinder gehen aus dem Haus, aber der Mann bleibt. Sehr recht. Dazu kommt, dass in der Zeit dann auch der Beruf oft viel Kraft kostet. Beide sind gefordert und beide sind abends ausgepowert. Wo bleibt dann die Zeit für die Zweisamkeit und die gemeinsame Zeit mit Gott? Bleibt leider bei vielen auf der Strecke. Diese Jahre sind herausfordernd, aber auch schön. Nur man muss sich schon überlegen, was man tun kann, dass man als Eheleute Zeit für sich findet und der Partner, ob Mann oder Frau, nicht vernachlässigt wird. Wieder darum, wie erhalten wir die Ehe stabil? Wir haben 4 Kinder. Als die 3 älteren Kinder noch klein waren, wohnten wir in Wuppertal-Ronsdorf im Gemeindehaus. Gott schenkte es, dass wir eine große Jugendarbeit hatten, aber oft schon morgens am Kaffeetisch Jugendliche saßen. Da kam ein junges Ehepaar aus der Gemeinde und sagte, hört mal, ihr habt so viel um die Ohren. Wir kommen heute und wir passen auf die Kinder auf und ihr geht mal zum Essen. Das war ein wunderbarer Abend. Auch da kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie das war, ohne Kinder, ohne Jugendliche, ohne gestört zu werden, zu reden, zu essen, sich in die Augen zu schauen, auch über Dinge zu sprechen, wo man sonst gar keine Zeit für hatte. Das waren Sternstunden, meine Lieben. Sollten Sie im Moment in der Lage sein, Kinder klein, Beruf fordert, dann versuchen Sie trotzdem, Abende oder auch vielleicht sonst ein paar Stunden frei zu schaufeln. Der Partner ist der Wichtigste. Danach kommen die Kinder. Die Prioritäten dürfen nicht verwischt werden. Das könnte vielleicht ein Kinobesuch sein, wo man zu zweit ist, ein Konzertbesuch, vielleicht einen Halbtagsausflug machen. Wenn das nicht geht, vielleicht ein Stündchen mit dem Fahrrad los. Es geht ja hier so wunderbar am Niederrhein. Sehr schön ist es natürlich auch, wenn man Eltern in der Nähe hat oder gute Freunde oder sonst andere Leute, die einem da helfen. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind und wir älter werden, dann bricht wieder eine völlig neue Zeit.
Das zweite Z. Zur Zeit kommt jetzt die Zuwendung. Am Traualtar, da haben fast alle immer aus tiefstem Herzen Ja zum anderen gesagt und meinten das ganz, ganz ehrlich. Aber wirklich kennenlernen beginnt erst danach und dauert sehr lange und hört, glaube ich, nie so ganz auf. Ja, jeder bringt doch seine Persönlichkeit mit in die Ehe und auch die Erziehung, das Elternhaus und die Dinge wollen dann sich finden. Was am Anfang manchmal am anderen so anziehend war, kann durchaus später zu einer deutlichen Belastung werden. Und das sollten sich Eheleute merken, damit ihre Ehe stabil bleibt. Der andere ist auch anders. Und er wird in einem bestimmten Rahmen auch anders bleiben. Und das ist wichtig. Keine Ehe gelingt, wenn der eine nur Abklatsch vom anderen wird. Sagen wir mal so, Zum Beispiel, Hans ist ein guter Planer und entscheidet auch gerne. Beide haben über Veränderungen im Garten gesprochen. Als Inge vom Besuch ihrer Eltern nach Hause kommt, da sieht sie nach draußen und ist entsetzt. Mitten zwischen dem Blumenbeet hat er einen Grill gestellt. Darüber hatten sie aber nicht gesprochen. Über vieles, aber nicht darüber. Es fielen ein paar harte Worte. Beide haben sich gegenseitig verhakt. Und dann war Stille. Totenstille. Enttäuscht der eine, gefrustet der andere. Und was tun? Wer knüpft denn eigentlich wieder an? Wer knüpft in eurer Ehe eher an? Wer wartet auf den anderen? Soll es denn bei Vorwürfen bleiben? Dann wäre die Ehe schon in Gefahr. Lass mich persönlich werden. Wir beide wissen gar nicht mehr genau, was der Anlass war für eine Auseinandersetzung vor Jahren. Schließlich waren wir mit einer miesen Stimmung ins Bett gegangen. Einschlafen konnte keiner. Und es hat lange gedauert, bis meine Frau den Mund aufmachte. Und dann rollten wir den ganzen Vorgang Schritt um Schritt gründlich auf. Und wir haben in Ruhe auch auf die Empfindungen des anderen gehört. Und dann, als wir alles durchgesprochen haben, haben wir einander vergeben und miteinander gebetet. Mit einer Umarmung und einem Kuss konnten wir dann wirklich schlafen. Darin liegt eine ganz wichtige Wahrheit: nichts anbrennen lassen. Und wie viele haben etwas, haben es nicht geklärt und irgendwann kommt das Nächste und so schichtet man die Dinge auf. Und, ja, das kennt ihr. Petrus, der Jünger Petrus, hat einmal zu den Männern besonders gesagt: lebt rücksichtsvoll mit euren Frauen, nichts soll zwischen euch stehen, damit euer gemeinsames Gebet nicht behindert wird. Er geht davon aus, es soll eine ehrliche Atmosphäre zwischen euch herrschen. Dann ist auch die Voraussetzung da, das Leben des Glaubens und die Wahrnehmung von Gott mitzuteilen und das dann im Gebet zu pflegen. Glaubt mir, das ist eine wichtige Verbindung. Zum Thema Streit noch etwas. Es gibt in jeder Ehe Streit. Wir haben uns den Grundsatz gemacht und immer wieder vertreten: wir möchten nicht in der Gegenwart unserer Kinder unsere Streitigkeiten austragen. Denn das belastet oft gerade die zarten Seelen der Heranwachsenden. Und wenn es denn trotzdem passiert, dann rate ich deutlich, dass auch die Versöhnung miteinander vor den Kindern passiert oder dann bei den Kindern deutlich ausgesprochen wird, damit der Familienfrieden, nicht nur der Ehefrieden, sondern auch hier der Familienfrieden, sehr wohl wieder ins Lot kommt. Geldfragen. Also bei uns haben Geldfragen nie zu Zwistigkeiten geführt, aber wir wissen sehr deutlich aus der Seelsorge, wie viel Zoff es an dieser Stelle gibt. Zerreißproben, die scheint es kein Ende kriegen. Es ist wichtig, miteinander darüber zu reden, wofür soll wann wie viel Geld ausgegeben werden. Und ich glaube, das gilt, oder dazu ist fast immer nötig, Kompromisse zu schließen, dass beide Seiten Ja zueinander finden. Zusammengefasst, in der Ehe heißt es reden und wieder reden und hinhören und wieder reden und hinhören. Und wenn es zu schwierig geworden ist, ein ganz wichtiger Rat: dann bleibt nicht bei den Spannungsfeldern unter euch. Habt den Mut, zeitig genug zu jemandem zu gehen, dem ihr vertraut, damit vielleicht sogar der Weg nötig sein kann, Dritte einzubeziehen, damit die Ehe wieder geheilt wird. Ich habe manche Probleme nicht wieder helfen können zu lösen, weil das Auseinanderleben schon so schwierig geworden war, dass es dann doch nicht geklappt hat. Ja, wo das Reden endet, beginnt die Entfremdung.
Zur Zuwendung gehört, dem Partner den inneren Freiraum zu geben, damit er seine Wahrnehmung und seine Empfindungen ohne Ängste aussprechen kann. Es ist keine leichte Aufgabe, in den anderen hineinzuhorchen und ihn mit seiner eigenen Art wirklich ernst zu nehmen. Die Frau hat es manchmal schwer, wenn der Mann schlecht über seine Gefühle sprechen kann. Es gehört zu einer gesunden Ehe, sich immer wieder gegenseitig zu öffnen. Nun weiß ich, der eine kann es besser als der andere. Der eine trägt das Herz auf der Zunge und der andere ist eher verschlossen. Aber trotzdem sollten beide versuchen, sich zu öffnen, damit der andere weiß, wie sieht es denn in meinem Partner aus. Im Hebräerbrief heißt es, wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Das ist zunächst an die Gemeinde von Christen gerichtet, gilt aber als Ausrichtung umso mehr für die Eheleute. Aufeinander Acht geben, meine Lieben. Wie geht es denn dem anderen? Wie fühlt er sich? Und sich gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Wisst ihr, man kann in der Ehe wunderbar nebeneinander herlaufen, leben, ohne den anderen in seinen Bedürfnissen zu sehen. Man kann in der Ehe nebeneinander herleben, ohne den anderen in seinen Bedürfnissen zu sehen. Das Herz schwingt nicht mehr mit. Das, was am Anfang so war und ich den anderen im Blick hatte, das ist manchmal verloren gegangen. Wie sagt der kleine Prinz, man sieht nur mit dem Herzen gut. Wünsche äußern gehört auch zur Zuwendung, nämlich offen sein. Und ehrlich gesagt, das ist mir am Anfang unserer Ehe ziemlich schwer gefallen. Unser Geld war ziemlich knapp durch den Kauf eines Reihenhauses. Etwas Neues kaufen war nicht drin, aber eines Tages war ich mit meinem Mann in der Stadt unten in Elberfeld und dann sah ich eine Bluse. Boah, war die schön. Und die hätte ich mir so gerne gekauft. Ich zeigte sie meinem Mann. Ist die nicht schön? Ja, sieht nett aus, sagte er und ging weiter. Immer wieder habe ich da so herumgeschwänzelt und habe immer wieder geguckt. Und zum Schluss sagte ich ihm dann, du, ich muss mir noch einmal die Bluse ansehen. Die finde ich so toll. Ja, sagt Christian, mach das. Ich erledige schon mal noch die anderen Dinge. In mir stieg Wut auf und Enttäuschung. Merkt er denn gar nicht, dass ich die Bluse so gerne hätte? So war ich einfach auf dem Nachhauseweg still. Endlich fiel das meinem Mann auf. Hast du was? Nein, wieso? Du bist so still. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich endlich sagen konnte, ich hätte die Bluse so gerne gehabt. Und mein Mann, wieso hast du denn deinen Wunsch nicht geäußert? Wir hätten sie kaufen können. Eine Lappalie. Eine Kleinigkeit, aber sie zerstörte die Atmosphäre. Und schließlich konnte mein Mann ja nicht in mich hineinschauen. Das war mir eine Lehre für alle Zeiten. Und wir haben beide gelernt. Gestern waren wir bei unserer Tochter, die hatte eine neue Bank im Schlussverkauf gekauft. Eine Bank, die ich schon immer haben wollte. zwei Sitze, in der Mitte ein Tischchen, wunderschön. Ach, ich sag zu unserer Tochter, ich sag, Dörte, jahrelang habe ich eigentlich mir so eine Bank vorgestellt, aber letztendlich war sie mir sonst auch zu teuer. Sie geht zum Papa hin und sagt, du Papa, ich glaube, die Mama hätte die gerne. Ja, und dann kam ein Mann und sagte, Anne, möchtest du die Bank haben? Ja, habe ich gesagt. Okay, dann steig ins Auto, dann fahren wir eben hin und holen die. Und jetzt steht die Bank da. Und jetzt müssen wir zuerst mal gucken, wo wir die hinstellen. Im Übrigen, zu einer stabilen Ehe, und das hat mein Mann vorhin schon gesagt, gehören Kompromisse, um beieinander zu bleiben. Nicht stur an meiner Meinung festhalten. So und nicht anders. Das geht nicht. Und sie zu finden, die Kompromisse, erfordert Sensibilität auf beiden Seiten, damit sich keiner untergebuttert fühlt. Es heißt, im Gleichschritt gehen. Ich las vor einigen Tagen ein Zitat, das gut hierher passt. Liebe besteht nicht nur darin, dass man sich einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in die gleiche Richtung geht. Erwähnen möchte ich auch noch die Wichtigkeit, dass man in Schwierigkeiten zusammensteht. Sei es, dass man Kummer mit den Eltern, Schwiegereltern hat, mit den Kindern oder was auch immer. Dass nicht der eine zum anderen sagt, boah, sind deine Eltern, da musst du schon zusehen. Oder du hast ja die Kinder erzogen, jetzt hast du es. Ja? Sondern gemeinsam dranbleiben. Denn die Liebe, wenn wir gemeinsam Schwierigkeiten überwinden, die Liebe zweier Menschen, die lebt zwar von schönen Augenblicken, aber sie wächst durch die Schwierigkeiten, die wir gemeinsam bewältigen. Sie wächst durch die Schwierigkeiten, wenn wir sie gemeinsam beide bewältigen.
Zum dritten Z. Zeit, Zuwendung, Zärtlichkeit. Nun wissen wir, dass diese drei Bereiche auch alle ineinander greifen, haben miteinander zu tun, aber es sollen Akzente gesetzt werden. Gott hat die Ehe gestiftet, damit beide glücklich miteinander leben können und der eine den anderen glücklich machen kann. Christliche Ehen stehen ja besonders unter der Verheißung Gottes. Sonst auch, aber für Christen wird es ja auch als Verheißung Gottes hoffentlich auch bei euch noch wahrgenommen. Und dazu gehört auch die körperliche Liebe. Lust und Begehren, das hat Gott in uns hineingelegt. Unsere Sexualität ist ein geniales Geschenk unseres Schöpfers an uns. Mann und Frau sind beide gleichermaßen von unserem Herrn ausgestattet, um diesen zärtlichen Umgang miteinander zu pflegen, der so schön sein kann und will. Allgemein schon, morgens sich umarmen und vielleicht einen Kuss dazu, das soll doch heißen, schön, dass du an meiner Seite bist. Nirgends kommen wir einander so nah und nichts stärkt die Bindung von Eheleuten so sehr wie eine erfüllte Sexualität. Der Schlüssel für ein glückliches Liebesleben ist Intimität und echte Herzensnähe. Nichts schützt eine Ehe mehr, glaube ich, einander treu zu bleiben, als eine intakte Sexualität. Wenn die Herzenshaltung und die Verbundenheit innerlich nicht miteinander nicht mehr stimmen, dann verliert auch die Sexualität die eigentliche Bedeutung. Es bleibt weitgehend dann eine körperliche Lustbefriedigung. Diese Intimität aber braucht doch den geschützten Raum von Treue und Verbindlichkeit. Und daraus ergibt sich doch für uns die Überzeugung, Sex ist in die Ehe hineingelegt von Gott. Paulus hat im 1. Korintherbrief sehr deutlich darüber gesprochen. Ich zitiere nur den Kernsatz. Wer sich nicht enthalten kann, soll heiraten. Das Ziel ist also, durch den öffentlichen Schritt das Zueinander auch als Schutz nach außen zu dokumentieren.
In unserer Gesellschaft ist der Sex ja weitgehend zu einer billigen Ware geworden. Ich denke, da stimmen Sie sicherlich auch mit zu. Und oft wird sie zur Selbstbefriedigung egoistisch ausgelegt. Ich habe Lust, ich will, ich tue. Schnell wird die Lusterfüllung gesucht, ohne große Verantwortung. Mein Mann hat es schon bewusst gesagt, außerhalb der Ehe. Und bei den jungen Leuten heißt das, man muss ja ausprobieren. Was ist schon dabei? Machen doch alle und warten dann gar nicht bis zur Ehe. Selbstdisziplin ist für manche fast ein Fremdwort geworden. Denn auch in der Ehe kann es Zeiten geben, in der Enthaltsamkeit nötig ist. Wenn zum Beispiel ein Partner krank wird, dann kann der andere nicht sagen, ich habe aber Lust und ich gehe außerhalb der Ehe meiner Befriedigung nach. Oder wenn der Partner berufliche Trennung, so, wenn der weg muss, ja, also zwei Wochen China, zwei Wochen Japan, sprach ich jetzt mit einem aus der Gemeinde. Ja, wenn dann keine Selbstdisziplin geübt wird, dann sieht's bitte aus. Noch einmal, Treue dem Partner gegenüber ist gefragt. Und im Alter stellen sich Veränderungen ein, überall. Es knackst, nicht wahr? Hier und da. Das geht aber auch das Liebesleben an. Und wenn die Sexualität dann zurückgeht, so bleiben doch erfüllende Begegnungen mit Zärtlichkeiten, die uns beglücken. Und alle, die Sie auf dem Weg zum Alter sind, und Sie sind ja alle auf dem Weg zum Alter, ich wünsche Ihnen das. Und wenn Sie in dem Alter sind, dann wünsche ich Ihnen andere, glückliche, gute Erfüllungen.
Ja, das haben wir, glaube ich, jetzt deutlich genug gesagt, dass die Sexualität ein wichtiger Bereich der Ehe ist. Aber es ist kein Heilsthema. Das bleibt Jesus Christus. Und unsere Erlösung durch seinen Tod und seine Hingabe an uns, die er weiter vollziehen will. Ich habe hier wie ihr seht, zwei Seile mitgebracht. Und diese beiden Seile sollen zeigen, das sind die Eheleute, symbolisch. Blau, die Treue, rot, die Liebe. Wenn diese beiden stimmen, dann verbinden sie sich und das Leben bringt so vieles mit sich, was man erlebt, durchleidet, aber es bindet aneinander. Und das ist das Schöne. Je mehr man miteinander erlebt hat, fühlt man sich, weiß man sich miteinander verbunden, aufeinander angewiesen. Das kommt immer wieder dazu. Ja, Eheleute, die vieles miteinander leben, brauchen als Motor der Ehe, dass sie sagen, das Ja vom Anfang bleibt bestehen und darin sind wir hoch und tief miteinander verbunden. Und dann habe ich noch ein drittes Seil mitgebracht. Na komm. Ja, da ist es. Und dieses dritte Seil will heißen, unsere Lebensausrichtung als Christen ist doch eingebettet in die Liebe und Fürsorge von Jesus Christus. Und so nehmen Christen diesen Herrn Jesus Christus mit in ihre Lebenserfahrungen, in ihre Höhen und Tiefen, mit in ihre Sorgen, die auch nicht zu unterschätzen sind. Und daran kann deutlich werden, wie wichtig, wie wertvoll es ist, wie nötig es ist, dass Jesus Christus in der Mitte der Ehe bleibt und hineingenommen wird. Er will, dass unsere Ehe gelingt. Und darum ist sein Segen, ja, er hilft uns, dass wir in Treue einander bleiben und zusammengehören. Ja, dieses dritte Seil will dann heißen, Gott mit einbinden, ob jung oder alt, ist wie das glänzende Gold. Jesus im Leben haben ist grundsätzlich schon so wichtig. In der Ehe haben ist es, glaube ich, dass man sagen kann, unerlässlich. Und wenn man genau hinguckt, dann ist das Gold zu sehen. Mal eine Weile gar nicht taucht es auf, dann taucht es wieder auf. Manchmal hat man das Empfinden, wo ist denn Jesus Christus in unserer Ehe? Wo ist er auf unserem Weg, der zurzeit vielleicht gar nicht so glücklich und so normal läuft? Und das ist das Schöne, Gottes Verheißungen heißt, auch wenn er mich nicht wahrnimmt, ich bin da. Und dann taucht er wieder auf, das leuchtende Gold seiner Gegenwart und seiner Kraft, seiner Freude. Hier ist es ganz wichtig zu hören, was uns beiden immer wieder verbunden hat und hilft, ist zusammen auf Gottes Wort hören, es wahrnehmen und dann auch im gemeinsamen Gebet zu verarbeiten. Das stabilisiert die Ehe vermutlich wie kein anderer Bereich, wenn wir ihn aktiv leben. Hier nun sind aber alle wieder eingebunden. Und ich komme an den Anfang zurück. Nämlich von Gottes Liebe und Fürsorge leben. Da sind alle drauf angewiesen. Ob verheiratet oder nicht verheiratet. Gottes Liebe will helfen, dass wir den anderen sehen, auch in der Gemeinde, in der Gesellschaft, im Beruf, und ihm zeigen, Gottes Liebe trägt mich. Ja, wie sagt der Jünger Johannes in seinem zweiten Brief, das Gebot Gottes ist, dass ihr in der Liebe bleibt. Gottes Gebot ist, dass ihr in seiner Liebe bleibt. Danke.